zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Heute Vormittag wurde Ex-Kanzler Sebastian Kurz im Falschaussageprozess am Oberlandesgericht Wien freigesprochen. Das Berufungsgericht hat damit jenen Schuldspruch aus dem Februar 2024 aufgehoben, in dem Sebastian Kurz wegen Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss zu 8 Monaten bedingter Haft verurteilt wurde. Anders hat das Berufungsgericht heute bei Bernhard Bonelli, dem ehemaligen Kabinettschef von Sebastian Kurz, entschieden. Sein erstinstanzliches Urteil, also 6 Monate bedingte Haft, wurde bestätigt. Wieso Kurz freigesprochen wurde, warum Bonelli nicht und was das Urteil für Kurz und etwaige politische Ambitionen heißt, wollen wir heute besprechen. Mein Name ist Julian Kern und in unserem Podcast-Studio begrüße ich unseren Innenpolitikchef Gernot Bauer. Hallo Gernot.
Hallo Julian.
Und Max Miller. Hallo Max.
Hallo.
Max, warum wurde Sebastian Kurz freigesprochen?
Also es geht ursprünglich in der gesamten Causa um Kurz' Befragung im Ibiza-Urschuss im Jahr 2020 und da hat Kurz seine Rolle in der Bestellung des ÖBAG-Aufsichtsrats, der dann später Thomas Schmidt zum Vorstand bestellen sollte, heruntergespielt. Das heißt, er hat einfach gesagt, er war eingebunden im Sinne von informiert, also er hat versucht sozusagen darzustellen, dass er zwar gewusst hat, sozusagen was passiert, aber selbst sich nicht groß eingemischt hat. Später haben wir dann erfahren aus Chats, die Kurz zum Beispiel mit Schmidt geschrieben hat, da hat Kurz geschrieben, unter anderem, kriegst eh alles, was du willst und Schmidt hat dann geantwortet, ich bin so glücklich, ich liebe meinen Kanzler. Zum Zeitpunkt der Aussage waren diese Chats noch nicht bekannt, noch nicht öffentlich, aber offensichtlich haben die Oppositionsparteien da zumindest etwas gerochen, zumindest irgendwie den Verdacht gehabt, dass Kurz da ja doch mehr beteiligt gewesen sein könnte, als er nach außen hin dargestellt hat. Und haben das eben öfters nachgefragt. Und dann hat eben Kurz unter anderem gesagt, er war quasi in die Bestellung eingebunden im Sinne von informiert, ja. Und dann kommt jetzt diese entscheidende Frage, nämlich hat dann später die NEOS-Abgeordnete Stephanie Crisper nachgefragt, Zitat, haben Sie, Sebastian Kurz, allgemein Wahrnehmung zur Frage, wie der Aufsichtsrat besetzt wurde, waren Sie da selbst eingebunden? Und auf diese Frage hat Kurz geantwortet, ja, ich weiß, dass es da im Finanzministerium und im zuständigen Nominierungskomitee Überlegungen und Gespräche gab. Und dann erklärt er allgemein, als Bundeskanzler wird man eben eingebunden, also halt so informiert. Aber die letzte Entscheidung, die treffen dann die zuständigen Minister, die zuständigen Gremien. So, ja. Crisper würde dann offensichtlich gerne noch nachfragen, das liest man aus dem Protokoll heraus. Aber ihre Zeit ist zu dem Zeitpunkt aus. Also im Urschuss muss man wissen, hat jede Abgeordnete nur eine gewisse Fragezeit. Ihre war zu dem Zeitpunkt aus. Und dann geht quasi das Wort an den nächsten Abgeordneten weiter. Sie hätte dann ein paar Stunden später nochmal fragen können, hat das aber nicht mehr gemacht im Detail. So, fürs Erstgericht war klar, Sebastian Kurz hat seine Rolle runtergespielt und damit quasi auf diese Fragen zur Bestellung des ÖBAG-Aufsichtsrats nicht vollständig geantwortet. Das muss man aber vom Urschuss, um auch eine wahrheitsgemäße Aussage zu treffen. Wenn man das nicht macht, trifft man auch eine Falschaussage und dafür wurde er verurteilt.
Und dann kommt jetzt das Oberlandesgericht Wien und hebt dieses Urteil eigentlich auf. Und das Überraschende für uns alle war ja, mit welcher Begründung, weil das Oberlandesgericht geht von völlig anderen Voraussetzungen aus als das Landesgericht. Das Landesgericht hat wirklich mit umfangreichen Befragungen, viele Zeugen, Chatprotokolle, Max hat sie gerade angesprochen, versucht herauszuarbeiten, dass Sebastian Kurz die Unwahrheit gesagt hat. Das Oberlandesgericht stellt nur ab auf diesen einen Satz von Sebastian Kurz, den auch Max zitiert hat. Ja, ich weiß, dass es da im Finanzministerium und im zuständigen Nominierungskomitee Überlegungen und Gespräche gab. Dieses Ja, das reicht dem Oberlandesgericht Wien, um Sebastian Kurz freizusprechen, denn sie argumentieren, er hat damit ja bestätigt, dass er involviert war, informiert war, dass er Bescheid wusste. Weil es gibt nur Ja- oder Nein-Antworten, er hat mit Ja geantwortet und eine Stunde später hätte er, wie Crisper wieder am Wort war, hätte er nicht nochmal darauf zurückkommen müssen, weil er kann nicht für etwas verurteilt werden, was er sozusagen gar nicht sagen hätte können. So hat Sebastian Kurz auch immer selber argumentiert. Wie begründet das der Richter im Detail? Er sagt, Der objektive Tatbestand der falschen Beweisaussage war nicht erfüllt. Das heißt, das Ganze ist schon von Anfang an kein Problem gewesen. Subjektiv heißt ja zum Beispiel, dass jemand, der eine Straftat begeht, auch einen Vorsatz haben muss, dass er etwas absichtlich macht. Man hätte Sebastian Kurz also auch nachweisen müssen, dass er vorsätzlich die Unwahrheit gesagt hat. Aber so weit kommt es gar nicht, weil der Richter der Meinung war, das war mit diesem Ja ist überhaupt kein möglicher Straftatbestand gegeben. Das heißt, eigentlich ging es hier nur um eine semantische Beurteilung. Und das heißt, eigentlich hätte sich der Richter der ersten Instanz all diese Befragungen sparen können. Und all diese Chatnachrichten, die hat dieses Gericht eigentlich dann gar nicht mehr berücksichtigt.
Was es auf jeden Fall für die Arbeit im Urschuss jetzt zeigt, ist, dass man nicht zwei Fragen auf einmal stellen sollte, weil das ist ein Problem bei der Frage von Stephanie Crisper in dem Fall, dadurch, dass sie fragt zuerst, haben Sie allgemein Wahrnehmungen, wie der Aufsichtsrat besetzt wurde? Fragezeichen, und dann fragt, waren Sie da selbst eingebunden? Zählt das die Antwort von Sebastian Kurz, wo er Ja sagt, quasi für beide Fragen, obwohl das natürlich zwei komplett verschiedene Themen sind?
Man kann eben, wenn man ein bisschen boshaft ist, kann man sagen, das war vielleicht dann auch ein Fehler der Abgeordneten Crisper. Jetzt war die, muss man sie in Schutz nehmen, das war eine der schärfsten Befragerinnen in diesem Urschuss, die immer sehr gut vorbereitet war. Die Anzeige gegen Kurz wegen Falschaussage, die kam auch im Nachhinein von den Oppositionsparteien, kam von der SPÖ, kam von den Neos. Aber es hat eben nicht gereicht. Crisper hätte eine Stunde später, so sagt es zumindest das Gericht heute, das Oberlandesgericht, hätte diese Frage noch einmal wiederholen müssen. Sie hätte diese Frage noch einmal detailliert vielleicht Fragen erstellen müssen, Sebastian Kurz, und dann hätte es eine Möglichkeit gegeben, ihn vielleicht zu verurteilen. So hat sie ihn nicht festgenagelt damit, und damit gibt es auch keine falsche Zeugenaussage von Sebastian Kurz.
Das ist halt immer so ein bisschen Learning by Doing im Urschuss, dass es halt 5 Jahre dauert, bis man weiß, wie man eine Frage hätte stellen sollen. Das ist ein bisschen ungünstig.
Natürlich. Sebastian Kurz hat ja auch immer damit argumentiert, dass er sich gar nicht im Detail da erinnern konnte, dass die Situation etwas stressig war für ihn, dass er ja gesagt hat, auch in anderen Zusammenhängen. Also Kurz hat schon immer abgestellt auf diese semantische Verteidigung, wobei seine eigenen Anwälte haben das gar nicht gemacht. Also ich glaube sogar, seine eigenen Anwälte oder sein Strafverteidiger hier war selber überrascht von der Begründung, weil die haben eigentlich auf andere Punkte abgestellt, um doch noch einen Freispruch zu erwirken. Nämlich, sie haben behauptet, der Richter vom Straflandesgericht sei befangen gewesen, und sie haben auch argumentiert, dass man in einem U-Ausschuss nicht so detailliert sich äußern muss, wie zum Beispiel vor einem Gericht. Ich glaube, es hat sie selber überrascht, dass sie jetzt eigentlich nur dieses eine Ja, also Kurz kann sehr froh sein, dass er damals Ja gesagt hat, dieses Ja vorausgestellt hat, weil sonst wäre er vielleicht tatsächlich wegen einer falschen Zeugenaussage jetzt verurteilt worden.
Das Oberlandesgericht Wien hat heute nicht nur über den Schuldspruch von Sebastian Kurz entschieden, sondern auch über dessen von seinem ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli. Und dieser Schuldspruch wurde bestätigt. Warum?
Das Gericht unterscheidet ganz genau zwischen der Befragung seinerzeit im U-Ausschuss von Sebastian Kurz und von seinem engsten Vertrauten Kabinettschef Bernhard Bonelli. Bernhard Bonelli wurde zu einem anderen Sachverhalt befragt, nämlich, also nur indirekt vorhanden Sachverhalt, nämlich ob Kurz Sigi Wolf, den früheren Magna-Manager und Großindustriellen, Aufsichtsratspräsident bei der ÖBAG werden soll. Und in seiner Aussage hat Bonelli ganz klar gesagt, nein, davon weiß er nichts. Später, eben durch die Chats und so, konnte ihm nachgewiesen werden, doch, er wusste es ganz genau. Und da sagt das Oberlandesgericht Wien, nun, da ist ein ganz klarer Widerspruch. Er hat nicht die Unwahrheit gesagt, er hat, also rechtskräftig kann man das jetzt sagen, hat da gelogen. Und es greift auch ein Punkt nicht, den die Verteidiger von Bonelli vorgebracht haben, nämlich, dass er hier in einem Art Notstand war, dass er sich nicht selber belasten würde oder dass er verwirrt war und nicht mehr wusste, sich nicht erinnern konnte. Also da haben ganz klar die Richter einen anderen Standpunkt eingenommen. Vielleicht war dieser Schuldspruch für Bonelli auch einer der Gründe, warum Kurz nach diesem Urteil so gar nicht euphorisch gewirkt hat, sondern ich glaube, das geht ihm persönlich auch nahe, dass sein wichtigster Mitarbeiter hier verurteilt wurde. Aber man muss, so wie die Richter da ganz genau unterscheiden, wie überhaupt die Richter in diesem Urteil ich habe schon von semantisch gesprochen, wirklich genau abzielen auf einzelne Sätze. Ich darf vielleicht noch einmal an die erste Instanz verweisen, an den damaligen Richter. Der hat argumentiert, dass es um das Gesamtbild der Aussage von Sebastian Kurz geht, dass man nicht nur einzelne Aussagen hernehmen müssen, sondern dass in seiner Gesamtheit Kurz den Eindruck ermittelt hat, er hätte ja mit dieser Bestellung gar nichts zu tun. Das jetzt das Oberlandesgericht wiederum gesagt, nein, wir stellen auf einzelne Aussagen ab. Alles andere ist ein falscher Zugang gewesen. Insofern kann man auch darüber diskutieren, ob der Richter der ersten Instanz, Michael Radacic, vielleicht hier juristisch gesehen auf dem Holzweg war.
Das wollte ich euch gerade fragen. Ist das eine Niederlage für das Erstgericht und die WKStH?
Von einer Niederlage kann man dann natürlich nicht sprechen, weil so ist normal der Lauf in einem rechtsstaatlichen Verfahren. Eine erste Instanz stellt etwas fest und die zweite Instanz, die Obergeordnete, die darüber angeordnete, die hat nun mal eine andere Rechtsmeinung. Man kann also sagen, so funktioniert eben ein Rechtsstaat. Natürlich ist es trotzdem, wie sich auch der Richter fragen, na Moment, bin ich da wirklich so daneben gelegen? Habe ich, das war ja eigentlich, sagt mir das Oberlandesgericht, lieber Kollege, du hättest nicht da tagelang verhandeln müssen und so viele Zeugen laden, sondern du hättest dir einfach nur anschauen müssen, noch einmal die Befragung im Video. Das haben die Richter des Oberlandesgerichts nämlich getan und damit wäre die Sache eh ganz klar gewesen. Das ist diese Frage, wie das sich stellen.
Bei der Staatsanwaltschaft liegt das Problem ein bisschen anders, nämlich die Staatsanwaltschaft muss ja anklagen, wenn sie glaubt, dass es quasi wahrscheinlicher ist, dass die Person verurteilt wird, als dass sie freigesprochen wird. Jetzt muss man in dem Fall sagen, das Erstgericht hat beide verurteilt, das Zweitgericht hat Bonelli auch verurteilt. Also offensichtlich war die WKStA da schon, also da war schon ein Straftatbestand da, den es zu verfolgen galt, den es auch zur Anklage zu bringen galt. Aber ja, auch da ähnlich wie jetzt wahrscheinlich Stefanie Christ bei einem neuen Urschuss anders fragen wird, wird die WKStA auch zu Falschaussagen künftig vermute ich mal anders vorgehen und sich offensichtlich sehr viel stärker auf dem tatsächlich Gesagten, auf einzelne Wörter konzentrieren und eben nicht wie das Erstgericht auf den Gesamtzusammenhang. Also es ist ja auch, wir lesen da jetzt einzelne Sätze vor, weil es jetzt fürs Oberlandesgericht darauf angekommen ist. Dann wird sich eben die Staatsanwaltschaft in Zukunft auch stärker darauf konzentrieren. Man muss überhaupt sagen, diese gesamte, eigentlich die gesamte Korruptionsverfolgung ist in Österreich relativ Neuland, juristisch gesehen. Und da wird einfach auch noch viel ausprobiert, unter Anführungszeichen. Was ich damit meine ist, oft sind, also viele einzelne Fragen sind einfach noch nie zu den Höchstgerichten gegangen. Und dann muss, unter Anführungszeichen, die Staatsanwaltschaft auch mal ausprobieren, wo genau die Höchstgerichte ihre Grenzen ziehen. Und da ist jetzt eben zum Beispiel ein, gut, zwar jetzt kein Höchstgericht natürlich, sondern ein Oberlandesgericht, aber die Berufungsgerichte. Das ist jetzt ein Fall eben, wo recht klar ist, okay, hier orientiert man sich am gesprochenen, geschriebenen Wort und nicht an dem, was zwischen den Zeilen zu lesen ist.
Genau, das ist es. Die reine Semantik, aber nicht der Zusammenhang, den der erstinstanzliche Richter unterstellt hat. Allerdings muss man ihn auch wieder in Schutz nehmen. Er hat ja damals, daran sei erinnert, Sebastian Kurz in zwei Fällen auch freigesprochen. Da waren ja mehrere Punkte zu Falschaussagen, die Kurz vorgeworfen wurden. Und in zwei hat er ganz klar gesagt, nein, das kann man dem ehemaligen Bundeskanzler nicht vorwerfen. Und in einem Punkt hat er es bejaht, ja, das war eine Falschaussage. Daran sieht man, dass sich der Richter nicht leicht gemacht hat, sondern auch ganz präzise versucht hat herauszuarbeiten, in den zwei Fällen nicht und in den einen schon. Hier gibt es jetzt eine Spruchpraxis, also noch keine Praxis, aber das ist genau der Punkt für zukünftige Verfahren, den Max hier anspricht, wie das die Gerichte dann sehen werden. Und es hat dann auch natürlich Folgen, was Politiker vor einem Urschuss dann sagen werden. Vielleicht so als Tipp immer ein Ja davor sagen oder ein Nein. Also mal.
War es das jetzt für Sebastian Kurz oder drohen ihm weitere Probleme mit der heimischen Justiz?
Also nein, Sebastian Kurz kann mit seinem Problem mit der Justiz noch nicht abschließen. Natürlich, der größte Prozess jetzt einmal ist für ihn vorbei. Das ist nämlich der einzige, der aktuell zur Anklage gekommen ist, der einzige Straftatbestand. Aber, und auch da bringt dieser Prozess ein Problem für Sebastian Kurz mit, nämlich schon in der ersten Instanz ein Teil von diesem Ganzen, quasi was zwischen den Zeilen gelesen wurde, waren die Chats mit Thomas Schmidt und auch die Aussagen von Thomas Schmidt, dem der Erstrichter recht starke Glaubwürdigkeit ausgesprochen hat. Und das ist blöd für Sebastian Kurz weitere Scherereien mit der Justiz. Und zwar ermittelt die WKStA ja gegen ihn wegen des Verdachts von möglicher Inseratenkorruption, die über Thomas Schmidt mit Geld des Finanzministeriums quasi gute PR für Kurz gekauft haben soll. Kurz streitet das ab. Aber Schmidt ist da eben geständig, hat auch Kronzeugenstatus im gesamten Strafakt. Und jetzt eben mit dem Zusatz, dass ein Gericht ihm schon einmal große Glaubwürdigkeit zugestanden hat, ist das natürlich potenziell gefährlich für Kurz. Aber, also da gibt es noch keine Anklage. Kurz und alle anderen Beschuldigten außer Schmidt und Beinschab bestreiten diese Vorwürfe. Also so konkret, wie das jetzt war, wo er freigesprochen wurde, ist das noch lange nicht.
Und wir wissen ja auch immer noch nicht, wann das überhaupt zur Anklage, ob es zur Anklage kommt und wann das der Fall sein wird. Und das ist ja dann noch ein langer Prozess, weil dann kommt ein Urteil oder auch nicht, dann geht es in die Berufung. Also da reden wir schon wieder von 1-2 Jahren, die das Ganze noch...
Mehr noch wahrscheinlich länger, tatsächlich. Ja. Also im Vergleich zu dieser Falschaussage, die ein relativ einfacher juristischer Sachverhalt war, also wir reden da über ein paar Sätze, ist diese gesamte Inseratenkorruptionskiste viel, viel größer, viel, viel komplizierter. Es sind viel mehr Beschuldigte auch der Akt ist einfach viel länger. Also ich gehe davon aus, dass das auch vor Gericht mehrere Jahre dauern wird.
Das bedeutet, je länger das dauert, da kommen wir natürlich dann langsam schon, obwohl wir jetzt gerade erst eine neue Regierung haben, da kommen wir dann langsam schon vielleicht zur nächsten Nationalratswahl, die natürlich, wie wir wissen, im Jahr 2029 stattfinden wird. Wenn es so lange dauert, sind wir dort schon. Damit schließt sich die Frage an, wird Sebastian Kurz ein Comeback wagen? Wir wissen, im Jänner, als die ersten Verhandlungen zur Dreierkoalition scheiterten, gab es Versuche, Sebastian Kurz wieder an die Spitze der ÖVP zu bringen, und er hat sich auch mit diesem Gedanken gespielt. Jetzt scheiterte damals am Widerstand einiger ÖVP-Granten. Solange dieses Verfahren, von dem Max gerade gesprochen hat, wegen Inseratenkorruption nicht abgeschlossen ist, würde ich trotzdem ausschließen, dass Sebastian Kurz eine Chance auf ein Comeback hat, auch wenn er es wollte.
Ich glaube auch aktuell, in der aktuellen Situation, hat die ÖVP jetzt kein wahnsinniges Interesse an Sebastian Kurz im Allgemeinen. Man muss bedenken, erstens die nächste Nationalratswahl ist weit hin, aber auch die nächsten Landtagswahlen sind erst in 2 Jahren. Das heißt, man befindet sich nicht in einer unmittelbaren Wahlkampfsituation. Man kann sich als Partei mal etwas stabilisieren nach dem ganzen Trubel. Ich glaube, dass jetzt gerade ein Kurz-Comeback für, glaube ich, selbst die, vielleicht nicht die allergrößten Kurzfans, aber selbst für kurz nahestehende Personen nicht das Lieblingsszenario wäre.
Und er ist ja, wie wir wissen, groß im Business momentan tätig, ist sehr erfolgreich, wenn man diesen ganzen Angaben glaubt. Manche sagen sogar, er ist also mehrere hundert Millionen Dollar schon schwer. Allerdings, das ist ja nur quasi auf dem Papier, so wie sein Unternehmen bewertet wird, an dem er beteiligt ist. Also so viel wird es nicht sein. Aber pro futuro, und wir reden damit in den nächsten 5, 6, 7 Jahren, Kurz ist immer noch ein sehr junger Mann für einen Politiker, ist es natürlich denkbar, dass er wieder zurückkommt und versucht, wieder Bundeskanzler zu werden.
Ja, und wenn Sie in die Causa Kurz noch einmal von Anfang an eintauchen möchten, dann empfehle ich Ihnen, unsere neue Staffel des Investigativ-Podcasts Nicht zu fassen. Profil-Chefreporter Stefan Melicher und Josef Redl rollen dort im Detail auf, wie sich Sebastian Kurz seinen Weg an die Macht gebahnt hat, mit welcher Brutalität er Politik gemacht hat und was vom neuen Stil, den er in seiner Kanzlerschaft mit der FPÖ versprochen hat, übrig geblieben ist. Den Link zum Kanal finden Sie in den Shownotes. Ja, und wie von Max und Gernot angesprochen, wird uns Sebastian Kurz bestimmt auch weiterhin noch beschäftigen, auch weil mit diesem Urteil nicht alle juristischen Probleme für Kurz Geschichte sind. Für heute dürfen wir uns aber verabschieden. Danke Gernot, danke Max für euer Kommen.
Dankeschön.
Danke.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.